Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. Für die Osterfestspiele in Baden-Baden hat das neue Jahr nicht so toll begonnen. Sie mussten nämlich ankündigen, dass die Berliner Philharmoniker in 3 Jahren nach Salzburg zurückkehren zu den dortigen Osterfestspielen. Die hatte ja Karajan vor mehr als 50 Jahren mit ihnen als Residenzorchester gegründet. Ein herber Verlust also für Baden-Baden mit der Notwendigkeit, sich komplett neu aufzustellen. Das liegt aber ja noch weit in der Zukunft. Bis einschließlich 2025 bleibt alles wie gehabt. Und so konnten die 10. Osterfestspiele in Baden-Baden gestern Abend mit der aufwendigsten Operninszenierung ihrer Geschichte eröffnen, Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss. Es geht in der Oper um Mutterschaft, aber auch um die Frage, ob man sein Lebensglück auf dem Unglück anderer aufbauen darf. Eine Art Märchen, in dem die Frau des Kaisers einer armen Färberin ihren Schatten und zugleich die Fruchtbarkeit abkauft. Unsere Opernkritikerin Franziska Stürz war bei der Premiere dabei. Wie viel Märchen steckt denn in dieser Inszenierung in Baden-Baden, Frau Stürz?
Also es steckt schon Märchen drin, aber ich würde sagen, es steckt mehr Traum drin. Denn Lydia Steyer inszeniert eine Rahmenhandlung, und zwar den Albtraum eines jungen Mädchens, das in einem Klosterschlafsaal einschläft. Und dann fahren Betten und Heiligenfiguren über die Bühne, und es gibt an den Wänden Sterne als Videoanimation, aber auch Filmaufnahmen von Menschen. Menschwerdung ist ja auch ein Thema, und die Figur der Amme, gespielt von Michaela Schuster, ist dann eben die Mutteroberin in diesem Kloster. Außerdem wird unheimlich viel Personal auf der Bühne von Lydia Steyer bewegt. Da sind eben ganz viele Schattenfiguren, werden gedoppelt. Also da ist richtig was los auf der Bühne.
Also da wird eine neue Figur hinzugefügt, dieses Mädchen. Und das Ganze klingt ja sehr düster und auch sehr psychologisiert. Gibt es denn auch Leichtigkeit in diesen knapp 4 Stunden?
Ja, in der Tat ist es wirklich eine bittere Geschichte eigentlich, denn dieses Mädchen ist wohl eine junge Mutter, die ihr Kind verloren hat und nun die ganze Zeit über ihren Schatten, was ja symbolisch für das Kind steht, in diesem Stück sucht und diese ganzen Figuren da eben bei ihr erscheinen. Aber in diesem Traum gibt es Leichtigkeit, es gibt Revue-artige Elemente, also die Kaiserin und der Kaiser tanzen in weißen Kleidern der 30er, also erinnern an Hollywood-Tanzfilme. Es gibt eine knallpinke Babypuppenfabrik bei der Familie des Färbers und auch lustige Figuren. Die 3 Brüder des Barak sind eigentlich komisch. Aber es hat immer diesen albtraumhaften Charakter, auch etwas Gruseliges.
Die Oper ist ja gesanglich sehr schwierig. Von 5 richtig schweren Partien ist bei der Frau ohne Schatten die Rede, die man mit erstklassigen Sängerinnen und Sängern besetzen muss. Mhm. Konnten denn da alle überzeugen gestern Abend?
Ja, finde ich schon. Also Michaela Schuster als Amme, habe ich ja schon gesagt, die vor allen Dingen auch großartig darstellen muss. Das ist eine dämonische Figur, aber sie hat auch die ganz schweren Schreie und giftigen Beschwörungen des Bösen auch großartig gesungen. Dann die Färberin Mina Lisa Werele, also eine großartige Entdeckung für mich. Ganz tolle, dramatische Stimme, aber eben ohne diese üblichen Schärfen. Und Elsa van den Heever als Kaiserin. Also diese Frauenfiguren sind eben mit die wichtigsten, aber auch Wolfgang Koch als Färber hat mich überzeugt. Und auch der Kaiser Clay Hilly, der gibt ein bisschen eine komische Figur ab, weil er eben sehr beleibt ist und dann immer so tänzelnd auf der Bühne sein muss. Aber auch das hat einen Charme, und seine Stimme trägt auch diese hochdramatischen Passagen. Also das ist schon doll, was das Ensemble auch da geleistet hat, zusammen mit den Berliner Philharmonikern. Und vielleicht hören wir mal ein Stückchen hinein, da hört man gleich, wie sie hier in die Vollen gehen. Ja, das war sie, die Färberin Barak. Ich habe es nicht getan. Da geht es ja auch um die Frage des Ehebruchs und auch Partnerschaft. Aber vor allen Dingen geht es darum, natürlich diese Partien großartig zu singen und über das Orchester zu kommen.
Ja, noch spielen Sie ja an Ostern die Berliner Philharmoniker. War es denn gestern Abend die Glanzleistung, die man von diesem Orchester erwartet?
Absolut. Also das war schon ein großer Genuss. Ich meine, das Festspielhaus hat ein bisschen akustische Schwierigkeiten, aber Petrenko hat da großartig gezaubert und man merkt, dass die Berliner Philharmoniker ihm mit Leidenschaft da auch folgen und mitten in dieser Strauß, ja, in diesem Rausch sich hineinbegeben haben. Es gibt ja auch ganz großartige Passagen, in denen nur das Orchester spielt. Das war also ein wunderbar süffiger Streicherklang und immer wirklich eine gute Balance auch mit den hervorragenden Sängern, mit den Chören. Das passte auch für mich gut mit der Inszenierung zusammen. Also es war trotz der Länge dieses Stückes und der Schwere des Stückes echt ein kurzweiliger Abend.
Vielen Dank. Unsere Opernkritikerin Franziska Stürz war das über die Eröffnung der Osterfestspiele in Baden-Baden. Was wäre gewesen, wenn? Dieser Frage geht Armin Petras alias Fritz Kater in seinem neuen Theaterstück nach, und zwar im Bezug auf die deutsche Geschichte. Was wäre zum Beispiel gewesen, wenn Willy Brandt eine weitere Kanzlerschaft vergönnt gewesen wäre, wenn er also nicht im Zuge der Spionageaffäre um Günter Guillaume hätte zurücktreten müssen? Wie hätte sich die Bundesrepublik dann entwickelt? Dass sich Armin Petras für diese ganze Geschichte interessiert, das kann man gut nachvollziehen, wenn man weiß, dass er als Kind mit der Familie fluchtartig Westdeutschland verlassen musste, Richtung Finnland, Russland und schließlich Ost-Berlin. Sein Vater war nämlich als DDR-Spion enttarnt worden. In Bonn, also im Zentrum der Macht der alten Bundesrepublik, hatte jetzt das neue Stück von Armin Petras alias Fritz Kater Premiere und Dorothea Markus war dabei.
Eine Regisseurin in schwarzem Umhang, eine Art Schicksalsengel, gespielt von Lena Geier, sagt die Daten an. Am Anfang befinden wir uns am 23.12.1993. Ein großes Wasserbecken auf der Bühne markiert den Rhein, den Strom, an dem sich eine Zeit lang bundesdeutsche Geschichte konzentrierte. Aus Düsen sprüht Wasser auf die Bühne.
Es regnet. Nicht nur hier. Fast überall da, wo der Rhein fließt. Der Rhein kommt aus dem Thomasee. Da fließen zwei Bäche, die nur 7 Meter voneinander entfernt sind, in zwei andere Richtungen. Der eine in die Adria und der andere in die Nordsee. Nebenan vögelt Vater Frösi. Er ist der Wasserchef von Bonn, der Rheinversteher.
Milena, gespielt von Annika Schilling in leuchtend rotem Jumpsuit, heißt eine der Hauptfiguren aus Fritz Katers Episodendrama. Sie erzählt, wie ihr Vater im Jahr 1993 versäumte, das gewaltige Rheinhochwasser zu regulieren, weil er ihre Mutter betrug. Ausgerechnet mit der Sekretärin von Willy Brandt, genannt Frösi. Später in einer anderen Geschichte wünscht sich Frösi in hohem Alter noch ein Kind, mithilfe des Biologiestudenten Yusuf. Dieser Yusuf überfährt später eine junge Studentin aus Moldawien, deren Spenderherz am Ende das Leben von Milenas verhasstem Vater rettet. Fritz Katers neues Stück setzt sich aus verschiedenen Zeitebenen zusammen. An feinen roten Fäden sind die Geschichten verknüpft. Das verwirrt zuweilen, auch weil 6 Schauspieler rund 20 Figuren spielen. Milena lernt im Zug ihren künftigen Ehemann, den Möchtegern-Schriftsteller Terodde, kennen, der ein Buch zu den 7 Todsünden schreibt und, leicht verfremdet, ein alter Ego des Dramatikers Fritz Kater ist. Auch das Theaterstück Blut wie Fluss ist in die Kapitel der 7 Todsünden eingeteilt. Zugleich wird Milena später aber auch noch Historikerin und hält Vorträge zu Willy Brandt.
Eine signifikante Ausnahme stellt jene Person dar, die unter dem Decknamen Willy Brandt bis heute firmiert.
Der Widerstandskämpfer Herbert Frahm.
Der Widerstandskämpfer Herbert Frahm. Der 18-jährig, unehelich geboren,
in den ersten Tagen der Hitler-Diktatur aus seiner Heimatstadt Lübeck nach Norwegen flieht,
in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei wirkt, sehr bald als Journalist, politischer Networker
und Buchautor tätig ist.
Seitdem Hitler-Stalin-Pakt und dem Einmarsch der sowjetischen Armee in Finnland wurde ich zum Gegner der eigenen früheren ultralinken Forderungen.
Wie er dabei immer weiter auf eine demokratische, antidiktatorische Überzeugung hinsteuert.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Und dann rückt die Spionageaffäre von Willy Brandt und Günter Guillaume von 1974 ins Zentrum. Jene tragische Geschichte, als die biedere Bonner Republik auf einmal zum Plot einer Netflix-Serie taugte. Ausgerechnet der Widerstandskämpfer und integre Demokrat Brandt wurde zum Opfer eines Stasi-Spions, mit dessen Familie er auch in heitere Schwedenurlaube fuhr. Rückblickend erinnert sich sein Sohn Pierre Guillaume an die Kindheit mit den Brandts, aber auch an die Enttarnung seiner Eltern. Mit 16 Jahren war er mit dem Zusammenbruch ihrer Lebenslüge konfrontiert. Was wäre wohl mit der BRD passiert, wenn sie nicht aufgeflogen wäre? Gespielt wird Pierre von Christian Tscheremnitsch erst als kleiner Junge auf dem Bonanza-Fahrrad, dann als geschockter, sinnsuchender Jugendlicher, dessen deutsch-deutsche Zerrissenheit wohl vielen aus dem Herzen spricht.
Nach Süden, aber den Rhein entlang, wo die Eltern mit der Vespa hinfuhren, als sie nach und nach dem Krieg den Krieg vergaßen und Deutschland zu einem riesigen Autobahnkreuz umgearbeitet wurde, in dem es keine Abenteuer mehr gibt, und zwar gar keine. Schnell wurden die Bilder getauscht. Die Ruinen von Dresden gegen das Wunder von Bern.
Viele wuchtige Dramen fließen in diesem Stück zusammen, aber vor allem das Leitmotiv der enttäuschten Vater-Kind-Beziehung kehrt immer wieder. Es hallt sogar bis in die Biografie von Regisseur und Autor Armin Petras selbst, der ebenfalls das Kind eines DDR-Spions war. Und so wirkt Blut im Fluss wie sein persönlicher poetischer Gedankenstrom, geradezu intim und doch allgemeingültig. Das macht diesen Abend stark und ergreifend, lässt ihn trotz aller Kompliziertheit nahe rücken. Immer wieder gibt es Szenenapplaus. Am Ende wird sogar der Bogen zur Klimakrise hergestellt, kommen die Schauspieler stumm in großen Tiermasken auf die Bühne. Wenn der Mensch erst weg ist, beginnt die Natur mit den Aufräumarbeiten des ganzen dramatischen Durcheinanders.
Blut wie Fluss, so lautet der Titel des neuen Theaterabends von Armin Petras in Bonn, unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus berichtete. In einer fiktiven Welt, die streng unterscheidet zwischen Hauptfiguren, Nebenfiguren und Outtakes, da steht eine 16-Jährige vor einer wichtigen Prüfung. Sie muss nämlich beweisen, dass sie das Zeug hat zu einer Hauptfigur. So der Plot von The Ordinaries, der Abschlussarbeit von Sophie Linnenbaum an der Filmuni Babelsberg, ein Spielfilmdebüt, das ganz normal im Kino läuft. Beteiligt waren an dieser Arbeit viele junge Leute, zum Beispiel die beiden Produzentinnen Laura Klippel und Britta Strampe, die für den Film den mit 60.000 Euro dotierten VGF-Nachwuchsproduzentinnenpreis bekommen haben. Vor der Preisverleihung am vergangenen Donnerstag sind Verbände mit einem Papier an die Öffentlichkeit gegangen. Und zwar forderten der Produzentenverband, das Filmfestival Max-Ophüls-Preis und das Kuratorium junger deutscher Filmerinnen eine Reform der Talentförderung in Deutschland. Alexandra Krampe ist im Vorstand des Produzentenverbands, hat auch selber eine Produktionsfirma und ich habe sie gefragt, ob es denn zu wenige Filme wie The Ordinaries in Deutschland gibt. Also hat das deutsche Kino ein Nachwuchsproblem?
Nein, das deutsche Kino hat garantiert kein Nachwuchsproblem, denn das kreative und produzentische Potenzial ist ja vorhanden und wird stetig ausgebildet. Das heißt, es ist ganz viel Nachwuchs oder Talent da, nur dass dieses vorhandene Potenzial eben nicht im notwendigen Maß gefördert wird und nicht die Rahmenbedingungen hat, die es eben ermöglichen, Radikalität und Kreativität und Innovation zu zeigen. Das heißt, dass solche Einzelbeispiele wie The Ordinaries entstehen, könnte man fast sagen, das ist nicht wegen der Talentförderung, die wir haben, sondern eher trotz der vorhandenen Talentförderung. Die haben ihren Weg gefunden, diesen Film zu realisieren, aber auch dieser Film ist nicht unter optimalen Bedingungen entstanden. Und für viele heißt dieser Start in die Branche eben auch, dass sie unter sehr prekären Bedingungen arbeiten müssen und leben müssen, weil eben gerade dieser Start in die Branche mit langen Durststrecken verbunden ist, die sie dann wieder durch andere Berufe oder durch andere Nebenjobs querfinanzieren müssen, was dann wieder heißt, dass sie sich nicht auf ihre Projekte konzentrieren können, zum Beispiel.
Heißt das also kurz gesagt, es gibt zu wenig Geld für junge Filmschaffende?
Es gibt zu wenig Geld und es gibt nicht die richtigen Strukturen. Also die Talentförderung ist immer noch sehr fokussiert auf das Kino. Die Talentförderung momentan ist vor allen Dingen auch fokussiert auf die Regie. Das heißt, wenn Produzentinnen und Produzenten ihr Studium abschließen und sich entscheiden, nicht in große etablierte Firmen zu gehen, sondern sich selbstständig zu machen, bekommen die an sich überhaupt keine Förderung oder es wird nicht gefragt, was brauchen eigentlich diese Nachwuchsfirmen, um sich zu etablieren, um zu wachsen, mit diesen Regisseurinnen und Regisseuren zum Beispiel zusammen. Das heißt, ja, es fehlt Geld, aber es fehlen auch die richtigen Strukturen, die eben diese Kreativität möglich machen.
Was sind da Ihre konkreten Forderungen an die Politik, Frau Krampe?
Wir haben ein 10-seitiges Stellungnahmepapier veröffentlicht und wenn ich diese Forderung jetzt mal auf wenige Punkte runterbreche, dann ist es zum einen, dass wir eine neue bedarfsgerecht ausgestattete Talentförderung auf der Ebene des Bundes fordern. Die Frau Roth hatte ja angekündigt, dass sie die Filmförderung des Bundes reformieren will und wir fordern, dass es im Rahmen dieses Novellierungs- und Reformprozesses eine Talentförderung auf Bundesebene gibt. Wir fordern, dass die Fördermittel, die dann hoffentlich da sind, genderparitätisch vergeben werden und unter Einbeziehung von Diversitätsstandards. Wir fordern, dass es eben nicht nur ums Kino geht, sondern dass die Ausspielwege, in denen dann diese Werke an die Öffentlichkeit, ans Publikum kommen, flexibilisiert werden und eben die Frage dasteht, wie können die Werke am besten ihr Publikum finden. Dann fordern wir, dass Talente auch an der Entscheidungsfindung beteiligt werden. Und als letzten Punkt würde ich noch erwähnen, dass wir natürlich auch fordern, dass zum Beispiel Nachwuchsfilmfestivals weiter gestärkt und als wichtiger Partner für die Sichtbarkeit dieser Filme anerkannt und finanziert werden.
Zurzeit wird ja auf Länderebene gefördert. Wo ist denn da das Problem? Können Sie das mal an einem Beispiel klar machen?
Das Problem ist, dass eine Filmfinanzierung immer mehrere Bausteine hat. Das eine sind die Länderförderungen, also die Förderungen, die in den einzelnen Bundesländern vergeben wird. Dieses Engagement ist aber regional sehr unterschiedlich. Dazu braucht man die Fernsehsender, deren finanzielles Engagement gerade auch im Kinofilm immer weiter zurückgeht. Und wir brauchen eben auch Gelder, die regional frei sind, weil in den Regionalförderungen immer auch ein gewisser Regionaleffekt erbracht werden muss. Und gerade auf Ebene des Bundes findet Talentförderung eben kaum statt. Und die einzige Institution, die wirklich ausgerichtet ist auf Talentförderung auf Bundesebene, ist das Kuratorium Junger Deutscher Film. Und das ist einfach chronisch unterfinanziert. Dieses Kuratorium Junger Deutscher Film kriegt pro Sitzung 120 bis 140 Anträge und kann davon 7 Anträge fördern. Dass das mehr ein Glücksspiel ist als wirklich eine nachhaltige Talentförderung, ist, glaube ich, ersichtlich.
Der Produzentinnenpreis, der ging ja diesmal an 2 junge Frauen. Aber sind denn Frauen bei der Talentförderung tatsächlich gleichberechtigt?
Also nach den Studienergebnissen und auch aus eigenen Erfahrungen vieler Produzentinnen und Produzenten, aber auch Regisseurinnen und Regisseuren, ist diese Gleichstellung leider immer noch nicht erreicht. Und wir reden darüber ja jetzt auch schon in dieser Branche seit Jahren. Also ein Studienergebnis war, dass gerade Produzentinnen am Anfang ihrer Karriere erheblich weniger ihren Lebensunterhalt bestreiten können von diesem Beruf als Produzentin. Frauen sind meistens bei der Fertigstellung ihres ersten Langfilms älter und älter meint weit über 30 als die männlichen Kollegen. Und Produzentinnen stand im Durchschnitt auch ein geringeres Budget für die Produktion ihres ersten Langfilms zur Verfügung. Im Nachwuchsbereich in unserer Studie, um nochmal eine Zahl zu nennen, war es so, dass zwar 20% der männlichen Produzenten Budgets über 1,25 Millionen Euro zur Verfügung standen, aber den Produzentinnen nur 7% für diesen ersten Langfilm.
Sie haben am Anfang schon angesprochen, dass es ja durchaus sehr viele Talente und sehr gut ausgebildete Talente in der deutschen Filmbranche gibt. Geben denn auch viele auf, weil einfach die Förderung im Moment noch so schlecht geregelt ist?
Aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht auf die Kolleginnen und Kollegen ja. Also viele geben spätestens nach dem ersten Langfilm dann auf, weil es eben so ist, dass man den ersten Langfilm noch irgendwie macht, um ihn zu machen. Da nimmt man auch die prekären Bedingungen hin oder dass man kein Geld dort verdient oder sehr wenig Geld. Aber das lässt sich natürlich nicht über Jahre hinziehen. Und die Menschen wollen Familien gründen, die wollen auch eine gewisse Sicherheit, auch wenn wir alle wissen, dass diese Branche sehr unsicher ist und die Jobs, die wir uns ausgesucht haben, sehr unsicher. Aber natürlich stellt sich dann für viele auch die Frage, wie lange kann ich das machen und wie lange will ich das machen und wechsle ich dann nicht in einen Beruf, der mich vielleicht nicht so erfüllt, weil viele von uns haben diesen Beruf sich ja ausgesucht, auch aus einer Leidenschaft fürs Geschichten erzählen, aber die dann sagen, gut, dann muss ich meinen Job leider wechseln oder woanders den Weg finden, wie ich meinen Lebensunterhalt, meine Miete finanzieren kann.
Gibt es denn schon andere Länder, die bei der Talentförderung in der Filmbranche sich schlauer anstellen? Können wir da von anderen Ländern lernen?
Es ist immer sehr schwierig, schwierig, mit anderen Ländern zu vergleichen, weil jedes Land eine andere Struktur hat. Aber wir haben uns im Rahmen der Studie sehr beschäftigt mit zum Beispiel Dänemark. Die haben dort für den ersten Langfilm die Institution, die sich nennt New Danish Screen, die ist angesiedelt am Dänischen Filminstitut und ist aber explizit für die Förderung dieses ersten Langfilms zuständig. Und die Leiterin hat so einen schönen Satz auch im Gespräch mit uns gesagt, sie haben verstanden, dass die Talente Zeit, Vertrauen und künstlerische Freiheit brauchen. Und das ist etwas, was sie den Talenten geben wollen durch die Finanzierung und durch die Strukturen, die sie haben. Und dort geht es explizit wirklich darum, auch neue Handschriften zu fördern. Da hat man auch verstanden, dass zum Beispiel visuelle Konzepte, die gemeinsam mit dem Szenenbild oder mit der Kamera erstellt werden, dass die wichtig sind für den Erfolg eines Kinofilms und dass die auch ausprobiert werden müssen. Dort zum Beispiel im Rahmen der Entwicklung muss man sich überlegen, was ist eigentlich die Kernszene meines Drehbuchs, und die muss dann gedreht werden, um zu gucken, funktioniert das eigentlich? Also die für mich wichtigste Szene im Drehbuch, funktioniert die wirklich so, wie ich mir die vorstelle, oder muss ich da vielleicht nochmal dran arbeiten? Wenn man sich überlegt, wie kann man so eine Talentförderung neu machen, was ist das, was Talente eigentlich brauchen, um sich zu entwickeln, um ihre Handschriften zu entwickeln, damit wir auch mehr Radikalität und mehr Kreativität und mehr Innovation haben und eben nicht gleich von Anfang an die Projekte eher stromlinienförmig geschliffen werden, damit sie überhaupt realisiert werden können.
Die Filmproduzentin Alexandra Krampe war das, über die Forderungen ihres Verbands, die Talentförderung zu reformieren. Sind das überhaupt Skulpturen? Diese Frage mag man sich stellen, wenn man die Werke des US-Amerikaners Fred Sandbeck betrachtet. Er hat sich jedenfalls selbst als Bildhauer verstanden. Andere haben seine geometrischen Gebilde, die er mit Wollfäden und Draht im Raum gespannt hat, Raumzeichnungen genannt. Ein Pionier der Minimal Art ist er gewesen. Die Kunstschaffenden haben geometrische Raumobjekte geschaffen, um nicht das Objekt selber zu betonen, sondern den Raum dazwischen. Im Hamburger Bahnhof in Berlin ist Fred Sandbeck jetzt eine große Retrospektive gewidmet. Ein Künstler, der unter schweren Depressionen gelitten hat und sich im Alter von nur 59 Jahren das Leben genommen hat. Und einer, der in Deutschland nach wie vor viel weniger bekannt ist als etwa Donald Judd. Woran liegt das denn, habe ich unseren Kunstkritiker Carsten Probst gefragt. War Sandbeck zum Zeitpunkt seines Suizids vor 20 Jahren einfach noch nicht so bekannt bei uns?
Also mich erstaunt das in der Tat, weil er eigentlich einige Beziehungen in Werk und Biografie zu Deutschland hatte. Das fängt mit einem Jahr als Austauschschüler in Heilbronn an in den 1950er Jahren. Aber vor allem hat er in den 70er Jahren im Kunstraum München eine große Ausstellung zusammen mit Carl André, Dan Flavin oder Walter de Maria. Die hat ihn in Fachkreisen hier eigentlich schnell bekannt gemacht. Sie finden in Deutschland auch ziemlich viele Sammlungen, in denen sein Werk enthalten ist. Aber es gibt auch, finde ich, eine ganz interessante Vermutung, weshalb er doch nicht so stark im öffentlichen Gedächtnis ist. Die Werke der Minimalisten auszustellen, ist nämlich eigentlich immer ein ziemlich logistischer und teurer Aufwand. Also zum Beispiel diese Stahlplatten von Carl André oder diese großen Raumvolumen von Donald Judd. Das wird immer in riesigen Transportkisten herangebracht. Bei Fred Sandbeck brauchen sie oft nur ein paar Rollen Wollfäden, die sie auch schnell mal vor Ort kaufen können als Kuratorin. Das ist extrem kostengünstig. Heute würde man sagen, auch ökologisch vorbildlich. Aber es macht eben optisch vom Aufwand wenig her. Und das hat schon Auswirkungen auch auf die öffentliche Wahrnehmung, ja, dieser Art von Kunst.
Seine Arbeiten bestehen, Sie haben es gerade schon angesprochen, oft aus feinen Schnüren, die durch den Raum gespannt sind. Und manchmal sind sie auf den ersten Blick auch gar nicht zu sehen. Also mal ganz buchstäblich gefragt, was ist denn in der Ausstellung zu sehen und was nicht?
Ja, tatsächlich. Also manche Arbeiten fallen erst, auch wenn man genau hinsieht, hier auch in dieser Ausstellung. Eine besteht zum Beispiel aus so Fäden, die direkt auf die Wand geklebt sind und dann mit der weißen Wandfarbe übermalt sind. Also wie so ein ganz feines Relief, aber perfekt getarnt, könnte man sagen. Aber dann umso eindrucksvoller, wenn man sie dann plötzlich doch aufspürt. Und oft ist es so, dass diese Fäden, die im Raum gespannt sind, zunächst scheinbar so zweidimensionale geometrische Formen beschreiben. Scheinbar, sage ich, weil wenn sie sich dann darauf zu oder drumherum oder hindurch bewegen, diese Fäden immer neue Konstellationen mit den anderen Fäden im Raum einnehmen. Dann tun sich neue Zwischenräume auf, andere schließen sich, aus den geometrischen Formen werden plötzlich bewegliche der Raumeinteilung, die ihnen fast magisch so ein Gefühl für die Relativität ihrer eigenen Raumwahrnehmung geben. Und da muss man auch gar nicht viel erklären. Das geschieht ganz unmittelbar und ich kenne bislang eigentlich auch niemanden, den diese extrem simple Methode, die Wahrnehmung sozusagen zu verwirren, nicht beeindruckt und auch verzaubert hätte.
Diese Ausstellung trägt ja den Titel Simple Facts, also einfache Tatsachen. Warum dieser merkwürdige Titel? Denn Tatsachen werden da ja eigentlich nicht dargestellt.
Ja, das hängt eben mit dieser beschriebenen, verblüffenden Raumwirkung dieser sehr feinen Arbeiten zusammen. Sagen wir mal, Sie betreten einen Raum, in dem ein großes Quadrat oder Dreieck aus diesen Fäden gespannt ist. Also eine simple Form, könnte man sagen. Sie können hindurchschauen. Sie könnten eigentlich auch über diese Fäden herübersteigen, was auch erlaubt ist. Sie tun es aber erstmal instinktiv nicht, weil die Raumwirkung dieser dünnen Strukturen so machtvoll wirkt, dass sie innerlich da fast zurückweichen. Also es wäre es eine echte Tatsache sozusagen. Aber wie gesagt, Sie können hindurchsteigen und dann stellt sich eben diese dynamische Raumwirkung ein, die ich eben beschrieben habe.
Die Ausstellung gehört zu den ersten des neuen Direktorenduos am Hamburger Bahnhof und die beiden wollen das größte Museum für Gegenwartskunst in Deutschland eigentlich ja für ein größeres Publikum öffnen. Warum dann am Anfang einen Künstler, der ja eher nur Insidern bekannt ist?
Ja, es gibt einen äußeren Anlass, jetzt Fred Sandberg zu zeigen. Das hängt damit zusammen, dass das Fred Sandberg Archiv in den USA dem Museum Hamburger Bahnhof eine große Arbeit geschenkt hat, die Sandberg eben bei dieser erwähnten ersten großen Ausstellung im Kunstraum München in den 70er Jahren gezeigt hat. Das ist sozusagen der äußere Anlass, aber Sam Badawi und Till Fellrath wollen den Hamburger Bahnhof stärker in Berlin verankern, wo er eigentlich bisher kaum an diese sehr große KünstlerInnen-Szene in der Stadt angebunden war, eher wie so ein UFO wirkte, das in der Stadt gelandet ist. Viele, viele dieser KünstlerInnen hat Sandberg mit seinem Werk sehr nachhaltig beeinflusst. Zugleich hat er sich aber eben, und das ist auch wichtig, gar nicht so als ein sogenannter Artist verstanden, als ein Künstler für andere Künstler, sondern er wollte explizit, dass jede dieser Art von Skulpturen erfahren werden kann durch jeden, egal welche Vorbildung er da mitbringt. Und das passt natürlich zu dieser langfristigen Strategie von Till Fellrath und Sam Badawi ganz gut.
Carsten Probst war das über Simple Facts, eine Ausstellung der Werke von Fred Sandberg in Berlin. Und jetzt noch Aktuelles aus der Kultur mit Anna Kohn.
Und dazu reisen wir kurz musikalisch zurück in die frühen 80er. Mit dieser Musik begann sie die Karriere des japanischen Komponisten Ryuichi Sakamoto. Der Titelsong des Kriegsfilms Merry Christmas, Mr. Lawrence von 1983, in dem Sakamoto neben David Bowie auch selbst mitspielt und der Sakamoto zum Popstar machte. In den nächsten Jahrzehnten überschritt Sakamoto zahlreiche musikalische Grenzen, wechselte zwischen Techno, Ambient und immer wieder Filmmusik.
Sie beeinflussen sich gegenseitig und sie wechseln sich ab. Ich mache einen Soundtrack, dann ein Popalbum, dann wieder ein Soundtrack. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich im Prinzip alleine arbeite, wenn ich Popmusik mache. Das ist einerseits bequem, andererseits aber auch gefährlich. Manchmal brauche ich die Rückkopplung zu anderen Leuten, um objektiv zu bleiben. Sonst spiele ich nur noch mit den Computern und drehe mich im Kreis. Irgendwann wird es Selbstbefriedigung. Dann muss ich meinen Kopf auslüften und mit anderen Leuten arbeiten. Ich muss mich mit anderen Auffassungen auseinandersetzen. Nur durch solche Streits und Diskussionen kann ich mich weiterentwickeln.
Sakamoto gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter 1988 den Oscar für die Filmmusik zu Bernardo Bertoluccis Der letzte Kaiser. In einem Filmporträt erzählte Sakamoto über die Zusammenarbeit mit Bertolucci.
Ich wollte gerade mit der Aufnahme beginnen, da rief mich Bertolucci bei der Probe plötzlich zu sich. Das Intro gefällt mir nicht, komponier was anderes, jetzt gleich. Vor mir standen 40 Orchestermitglieder. Ich habe gesagt, so schnell geht das nicht. Er antwortete, also Ennio Morricone hat sowas immer sofort gemacht. Tja, ich dachte, wenn Ennio das kann, habe ich keine Wahl. Na gut, habe ich gesagt. Und zum Orchester, wartet eine halbe Stunde.
Sakamoto verehrte Bach und Debussy. Gleichzeitig schuf er als Bandleader des Yellow Magic Orchestra in den 70ern und 80ern die Grundlage für Synthpop, Elektro und Techno. Auch das Zeichen seiner chamäleonhaften Kreativität. Er war auch bekennender Umweltaktivist. 2015 arbeitete er zusammen mit anderen an der Komposition des Soundtracks zu The Revenant. Allerdings konnte Sakamoto aufgrund einer Krebstherapie nicht mit vollem Einsatz daran mitwirken. Im Januar diesen Jahres veröffentlichte Sakamoto sein letztes Soloalbum 12, auf dem er tagebuchartig seinen Kampf gegen die Krebserkrankung nachzeichnet. Letzte Woche ist Ryuichi Sakamoto im Alter von 71 Jahren gestorben, wie jetzt bekannt wurde.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abendbericht nach den Nachrichten unter anderem über die Wahlen in Finnland und in Bulgarien. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.